Guten Morgen, schön, dass wir uns auch mal wieder sehen, nicht oft, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich Sie sehe. Das Thema für den heutigen Gottesdienst oder für die heutige Predigt habe ich ausgewählt aus dem Lukas-Evangelium und habe es überschrieben mit von heilenden Worten und von entwaffnender Schlagfertigkeit. Den Text werden wir uns dann noch nicht, aber gleich anschauen. Es geht um die Heilung einer verkrüppelten Frau. Der Text, über den wir dann heute nachdenken, er gehört zu den sogenannten Reiseberichten. Das sind Texte aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 9 bis Kapitel 19. Und in denen geht es um Ereignisse, Handlungen und Reden und Gespräche, die von Jesus berichten, als er auf der Reise war, als er unterwegs war, in der Hauptsache in Galiläa. Aber im Grunde war er auf dem Weg nach Jerusalem. Lukas, der das berichtet, er entstammte einer angesehenen Familie aus Antiochien. Antiochien liegt genau an der Schnittstelle, was heute die Türkei ist, da wo Syrien an die Türkei anstößt, da liegt Antiochien. Und wir wissen von Paulus, dass Lukas Arzt war. Das schreibt er im Kolosserbrief. Barnabas und Paulus scheinen dem Lukas jedenfalls Lehrer gewesen zu sein und auch Anführer, spirituelle Anführer. Und seitdem war Lukas ein ständiger Begleiter des Apostels Paulus. Was wir wiederum aus der Apostelgeschichte wissen. In Bezug auf das Neue Testament ist Lukas ein Erzähler, ein Berichterstatter. Sein Theologiestil ist die erzählende Theologie. Er interpretiert nicht oder nur ganz wenig. Er stellt keine Mutmaßungen an, sondern er will mit erzählerischer Qualität das Geschehene abbilden und er will den Hörern und den Lesern zugänglich machen, was Jesus gemacht hat. Lukas erklärt das gleich zu Beginn des Evangeliums im ersten Kapitel, die Verse 1 bis 4. Da schreibt er über seine Absichten. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich all dem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, und dann nennt er den, an den er den Bericht geschrieben hat, für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Und jetzt schauen wir uns den Text genauer an. Es ist also eine Handlung, die einer verkrüppelten Frau gilt. Lukas 13, die Verse 10 bis 17. Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf. Im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an, Gott zu preisen. Doch der Synagogenvorsteher war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Er sagte zu der versammelten Menge: Es gibt 6 Tage, die zum Arbeiten da sind. An denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht am Sabbat. Der Herr entgegnete ihm: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch auch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel vom Futterplatz los und führt ihn zur Tränke? Und diese Frau hier, die der Satan volle 18 Jahre lang gebunden hielt und die doch eine Tochter Abrahams ist, die sollte man am Sabbat nicht von ihren Fesseln befreien dürfen? Diese Antwort Jesu brachte alle seine Gegner in große Verlegenheit. Das ganze Volk jedoch freute sich über all die wunderbaren Dinge, die durch ihn geschahen. In unserem Text erkennen wir 3 verschiedene Handlungsstränge. Zunächst einmal, Jesus lehrt in einer Synagoge. Dann kommt als zweites dieser Heilungsbericht der kranken Frau. Und schließlich drittens die Rechtfertigungsreden, dass sich Jesus rechtfertigen muss für das, was er getan hat. Die erste Handlung, die wird uns nur in einem einzigen Satz berichtet. Die zweite und die dritte Handlung nehmen jeweils 3 Verse ein. Da kommt zunächst die ganz sachliche Information, dass Jesus in einer Synagoge lehrte. Was muss man sich darunter vorstellen? Jesus geht wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Und damals wie heute hat jeder jüdische Mann das Recht, in einer Synagoge nach vorne zu kommen, auf das Podest zu gehen und aus der Schriftrolle, das ist meistens die Tora, können aber auch mal die Propheten sein, zu lesen, und er darf ein paar Worte dazufügen. Und das macht Jesus genauso, indem er das Wort ergreift und indem er die Heilige Schrift auslegt. Um was es da ging, das wird uns nicht berichtet, das wissen wir nicht. Aber dass es geschah und dass es auch heute noch geschieht in den Synagogen, passiert immer in Abstimmung mit einem Synagogenvorsteher. Die gibt es auch heute noch. Und dieser Synagogenvorsteher, der heißt nicht nur Vorsteher, er steht auch vorne und achtet darauf, dass alles gesittet und der Ordnung nach geschieht. Das ist alles, was wir über diesen einzigen Satz sagen können: Jesus lehrte in der Synagoge. Und daran schließt sich gleich diese zweite Handlung an, nämlich die der Heilung. Irgendwann fällt Jesus auf, dass sich in der Frauenabteilung, die Frauen saßen, aber immer getrennt zu den Männern, manchmal auch auf einer Empore, dass sich da eine Frau befindet, die stark verkrümmt ist. Und hier kommt Lukas wieder mit einer sachlichen Information rüber. Seit 18 Jahren plagt sie diese Verkrümmung. Und sie ist nicht nur eine Verkrümmung, sondern sie ist wohl auch schmerzhaft. Sie kann sich selbst nicht aufrichten, nicht mal unter den schwersten Mühen. Lukas spricht hier von einem bösen Geist, der ihr die Krankheit beschert hat. Er geht also nicht von einer rein körperlichen Ursache aus, sondern heute würde man vielleicht sagen, eine psychosomatische Ursache dieser Krankheit. Sie hat einen Geist, der sie krumm macht. Jesus nennt explizit dann den Satan als Urheber. Das klingt für uns heute schon vielleicht ein bisschen sonderbar, aber wir verstehen vielleicht auch nicht genau, was gemeint ist. Vielleicht eine dunkle Macht, vielleicht eine psychische Erkrankung, ein tiefer seelischer Schmerz oder vielleicht ein schlimmes Trauma, das sie erlitten hat. Aber das ist jetzt meine Interpretation. Lukas sagt uns das nicht, außer dass dieser Geist sie schon über 18 Jahre lang geplagt hat. Von alleine konnte sie sich nicht wieder aufrichten. Es bedurfte schon eines Impulses von außen, es bedurfte befreiender Worte und es bedurfte einer hilfreichen Zuwendung. Und es musste der Richtige kommen, der das macht. Der Richtige, der das Leid dieser Frau erkennt und der Richtige, der auch in der Lage ist, diesen Ungeist zu vertreiben. Als ich mich mit diesem Text befasst habe, da musste ich mich an meine Mutter erinnern. Als 7-jähriges Mädchen, sie hatte einen sehr jähzornigen Vater und in einem Anfall von Jähzorn, was da vorgefallen war, weiß ich nicht, hat er sie eine Treppe hinuntergeworfen und daraufhin war sie für 7 Jahre lang in ein Stahlkorsett eingezwängt. Eine bessere Heilmethode gab es während des Ersten Weltkrieges nicht. Eine Verkrümmung ist ihr zeitlebens geblieben und im Alter hat sich die auch noch verstärkt. Bei meiner Mutter war der böse Geist der Jähzorn des Vaters. Sie ist in ihrem Leben aber auch Jesus begegnet. Aber körperliche Heilung blieb ihr verwehrt. Ja, sie war mir immer ein Zeugnis auch darin, dass wir unsere körperlichen Schmerzen in diesem Leben vielleicht nicht immer abgenommen bekommen. Dass wir eine Heilung, wie sie die Frau in der Synagoge erlebt hat, möglicherweise selbst nicht erleben werden. Meine Mutter war mir aber auch ein Beispiel dafür, dass man trotz körperlicher Verkrümmung einen unverkrümmten Charakter haben kann. Meine Mutter durfte erleben, der Herr richtet auf. Ich selbst bin in der Oberpfalz in einer Bergarbeiterstadt als Kind aufgewachsen. Da gab es Erzminen und sehr, sehr kleinteilige Landwirtschaft. Und ich habe viele Männer und auch Frauen erlebt und gesehen, die in gebückter Haltung umhergingen. Die Männer, die in den engen Stollen des Bergwerkes gearbeitet haben, die Frauen, die auf den Feldern mühselig mit Hacke und Schaufeln und ihrer Gerätschaft gearbeitet haben. Egal ob unter Tage oder auf dem Bau oder auf der Acker- oder Feldarbeit, viele Menschen hat diese Arbeit unter ungünstigen Bedingungen krumm werden lassen. Und in vielen armen Ländern dieser Welt ist es leider auch heute noch so. Aber zum Glück gehen diese Art der Verkrümmungen zurück. Interessanterweise gibt es aber trotzdem in unserer Kultur, in unserer Zivilisation immer mehr Rückenschmerzen. Ich möchte auf 2 verschiedene Bedeutungsebenen zurückkommen, der Verkrümmung. Zunächst einmal die Bedeutungsebene, die gleichnishafte Bedeutungsebene der Verkrümmung bei der kranken Frau. Schon recht früh haben Ausleger den verkrümmten Rücken der Frau sinnbildhaft verstanden als ein Gleichnis für den gebeugten Menschen. Menschen werden nicht nur von körperlicher harter Arbeit gekrümmt, sondern auch von den Nöten des Alltags. Von Sorgen, von traumatischen Ereignissen, von Erniedrigung und von Demütigung. Die theologische Tradition sah aber auch oftmals die Sünde des Menschen als Ursache für Verkrümmung an, im gleichnishaften Sinn. Im Alten Testament steht ein hebräisches Wort, das meist für Sünde mit Sünde übersetzt wird. Es bedeutet aber wörtlich Verkrümmung. Das Wort taucht zum Beispiel in Psalm 38 auf. Da steht, meine Sünden gehen über mein Haupt wie eine schwere Last. Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Ich gehe krumm und sehr gebückt. Den ganzen Tag gehe ich traurig umher. Es gibt einen Theologieprofessor für praktische Theologie, Er heißt Christoph Dinkel. Und ich zitiere mal, was er zu diesem Text mit der verkrümmten Frau sagt. Der aufrechte Gang ist das Kennzeichen des Menschseins. Wer gebückt gehen muss, so sah man es in der Antike, verliert einen wesentlichen Teil seiner Menschenwürde. Er kann den Blick nicht in den Himmel erheben, er kann dem anderen nicht auf Augenhöhe begegnen und in die Augen schauen. Wer gebückt geht, ist eben nicht auf Augenhöhe. Zur Krankheit des krummen Rückens kommt damit die soziale Ächtung und die Demütigung durch den Mitmenschen hinzu. In der religiösen Dimension bedeutet die Verkrümmung, dass man sich nicht zu Gott erheben kann und vom Lob Gottes ausgeschlossen ist. Wenn also die Frau in der Erzählung nach ihrer Heilung sich aufrichtet und Gott preist, so ist sie nicht nur körperlich gerade gerichtet, sie kann sich endlich wieder ihrem Gott zuwenden. Sie tritt ihm als Geschöpf mit ihrer eigenen Würde gegenüber. Soweit das Zitat von dem Theologen. Und dann gibt es natürlich auch eine gleichnishafte Bedeutungsebene von Verkrümmung für den Synagogenvorsteher. Der Sabbat hat für die Juden bis auf den heutigen Tag eine heilige Bedeutung. Also für die Juden, die es ernst nehmen. Und ich kenne Juden hier in München, die nehmen auch den Sabbat wirklich ernst. Und es steht mir nicht zu, das zu beurteilen oder das zu kritisieren. Jesus hat auch das Sabbatgebot überhaupt nicht aufgehoben und er hat es selbst auch nicht gebrochen. Jesus ist am Sabbat ganz selbstverständlich zum Gottesdienst gegangen, aber nicht nur eben um des Sabbats willen, sondern um Gottes willen und um der Menschen willen. Und der Synagogenvorsteher, der ist hier ein bisschen in einer Zwickmühle. Er erlebt die Heilung, er kann sich aber nicht freuen. Denn diese Heilung, die geht ihm gegen die altvertraute Ordnung. Er sagt dann auch, Heilung, gerne, nur bitte nicht am Sabbat. Heilung ist für ihn eine Tätigkeit, also eine Arbeit. Und diese Heilung an sich ist nicht der Skandal, sondern der Tag, an dem die Heilung geschah. Er äußert kein Wort der Kritik an dieser Tatsache, dass die Frau geheilt ist. Und aus dem Text geht klar hervor, dass er Jesus persönlich selbst nicht angreift. Vielleicht traut er sich das auch nicht, weil eben eine große Menschenmenge dabei ist und die schon Jesus seit ein paar Tagen begleitet hat. Er wendet sich also an die Menschen in der Synagoge. Er spricht sie an. Er weist sie zurecht, ihr könnt euch ja an 6 Tagen in der Woche heilen lassen, aber den Sabbat, den lasst doch bitte aus dem Spiel. Hier ist schon wirklich eine innere Verkrümmung des Sabbatvorstehers zu erkennen. Er traut sich nicht, Jesus direkt in die Augen zu sehen und mit Jesus direkt eine Auseinandersetzung zu führen, sondern er geht den indirekten Weg, er spricht die Zuhörer an. Müssen wir uns manchmal nicht auch die selbstkritische Frage stellen, ob unser Glaube nicht auch manchmal verkrümmt ist, ob uns die Form manchmal wichtiger ist als der Inhalt, Gottesdienstbesuch aus Gewohnheit oder aus innerem Bedürfnis, ist eine Frage. Oder spiegelt unser Reden unsere wahren Absichten und unsere Gedanken wider? Jesus merkte, dass die Worte nicht zu den Beweggründen der Kritik passten. Es ging wohl mehr um den verletzten Stolz und um die verletzte Ordnung als um die wahre Heilung am Sabbat. Stimmen bei uns Worte und Beweggründe immer überein? Jesus setzt in seiner Rechtfertigung der Theologie des Sabbats die Lebenswirklichkeit entgegen. Der Sabbat ist ein Tag, an dem niemand leiden soll. Nicht einmal das Vieh. Das braucht auch am Sabbat oder am Sonntag sein Futter und sein Wasser. Und jeder Besitzer wird seine Tiere versorgen an diesem Tag. Aber wenn schon den Tieren am Sabbat Gutes geschieht, warum dann nicht auch den Menschen? Auch sie dürfen an dem Tag auf Hilfe und auf Heilung hoffen. Die Worte Jesu haben aber auch eine heilende Wirkung. Kommen wir noch einmal zurück zu den Worten und der Tat, die den Skandal ausgelöst haben. Da wird uns in 4 kleinen, fast unmerklichen Schritten berichtet, Jesus bemerkt die Frau, Jesus ruft die Frau zu sich, er spricht zu ihr und schließlich kommt er ihr nahe, indem er ihr die Hände auflegt. Es fängt an mit dem Bemerktwerden. Für uns ist es oft nur ein geringer Trost zu wissen, dass Jesus Not und Krankheit wahrnimmt, bemerkt, da wo wir eigentlich Heilung erwarten. Dass wir manchmal aufgerichtet werden und getragen werden, wo wir doch volle Befreiung erwartet hätten. Und doch haben wir und in unseren Gemeinden, und wir haben es vorhin auch wieder gehört in dem Zeugnis, oftmals gemerkt, dass die Gebete helfen, dass Gott wirklich trägt und heilt. Manchmal ist es die volle Befreiung, aber manchmal auch nur teilweise. Und manchmal ist es auch nur eine Stützung. Eine Kraft, die wir nur spüren, aber nicht erklären können. Vielleicht ist die Bandbreite, wie Jesus zu uns spricht und uns die Hände auflegt, gerade in den Gebeten derer zu spüren, die für uns einstehen. Und dann habe ich ja in der Überschrift gesagt, es geht nicht nur um heilende Worte, sondern auch es geht um entwaffnende Schlagfertigkeit. In der Rechtfertigungsrede von Jesus. Jesus hat so eine ganz bestimmte Methode, wie er mit Menschen umgeht, die ihn angreifen. Und wenn er von Menschen angegriffen wird, dann ist es ganz besonders seine Geistesgegenwart, mit der er reagiert, mit der er eine treffende Antwort geben kann, die immer etwas mit dem realen Leben zu tun hat. Es gibt eben Menschen, die kann man nicht in Verlegenheit bringen. Sie können antworten, ohne aggressiv zu werden oder unanständig zu werden. Und man nennt Schlagfertigkeit nicht umsonst eine Gabe. Und es ist wirklich eine Gabe, die eine große Nähe zum Humor hat. Legendär muss ich immer wieder bei Schlagfertigkeit an Winston Churchill denken, dem Premierminister von Großbritannien. Und eine Frau, die nicht mit ihm zurechtkam, die hat ihm mal in einer Rede vorgerufen, also manchmal war er halt auch recht schroff, und sie hat ihm vorgerufen, wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, würde ich Ihren Tee vergiften. Und Churchill hat einen Moment gezuckt und die Frau dann angeblickt und ihr zurückgerufen, und wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, ich würde ihn trinken. Es begegnet uns immer wieder, dass Jesus, wenn er in Gesprächen mit Vorwürfen konfrontiert wird oder wenn er in die Enge getrieben wird, dass er äußerst wortgewandt und auch spritzig antworten kann. Egal, ob Menschen bei einem Hochzeitsfest ihn erwischen oder bei einem Mahl mit einem Sünder, mit einem nachgewiesenen, verschrienen Zöllner oder wenn ein Reicher nichts vom Reichtum abgeben möchte, immer verblüfft er seine Mitmenschen durch schlagfertige oder gar witzige Antworten. Jesus stellt nämlich Analogien her zwischen den abstrakten Themen, um die es geht, hier zum Beispiel dem Sabbatgebot, und dem realen Leben, dem Gebot, Tiere und Menschen nicht leiden zu lassen, besonders nicht am Sabbat. Wenn man ihnen denn helfen kann, dann soll man es tun. Und dann folgt wieder ein Rückschluss auf die momentane Auseinandersetzung. Seine Gegner meinten, das Problem gelöst zu haben, indem sie ihm die Gesetze vorwarfen und die Gesetzesbestimmungen und die Gebräuche ihm entgegengehalten haben. Aber sie bekommen jedes Mal den Spiegel vorgehalten. Das ist das Wesen guter Schlagfertigkeit, den Spiegel vorzuhalten, zu entlarven, ohne Herabsetzung oder Erniedrigung des Gegners. Und wer austeilen kann, der kann meist auch einstecken. So war das bei Jesus auch der Fall. In Markus 7, da wird uns eine Begebenheit berichtet, dass eine heidnische Frau die Heilung ihrer Tochter erbittet, worauf Jesus sie barsch abfertigt mit der Bemerkung, dass er zuerst das Brot für seine Kinder geben muss und nicht für die Hunde. Die Frau ist aber auch nicht verlegen und die antwortet ihm, dass die Hunde immerhin von dem leben, was die Kinder unter den Tisch fallen lassen. Und das verblüfft Jesus. Und er antwortet, hast auch wieder recht, und sagt zu ihr, auf dieses Wort hin soll es geschehen. Geh nach Hause, der Dämon ist aus deiner Tochter gefahren. In unserem Text wird die geheilte Frau als eine Tochter Abrahams bezeichnet. Als eine Tochter, der man die Heilung am Sabbat nicht vorenthalten darf. Aber was gilt uns? Uns gilt, dass Jesus uns wahrnimmt, dass er uns Trost und Zuversicht gibt und dass er uns aufrichtet, wenn wir es brauchen. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, du hast uns Jesus Christus, deinen Sohn, in die Welt geschickt, um uns zu heilen, um uns Trost, um uns Aufrichtung zu geben. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Manchmal merken wir es nicht oder manchmal nehmen wir es vielleicht auch nicht an. Und manchmal stehen wir uns selber im Wege, unsere Vorschriften, unsere Gebräuche. Aber immer willst du das Gute für uns. Hab du ganz herzlichen Dank dafür. Wir loben und preisen dich und deinen Namen. Amen. Amen.